Müssen wir über München eigentlich? Nee, reden wir nicht, oder?
Ja, doch. Ich fürchte doch, weil. Ja gut, wir freuen uns über die positiven Dinge und dann muss man zumindest einmal kurz auch drüber sprechen, weil auf dem Papier sieht es erstmal heftig aus. War auch heftig, muss man sagen.
Weil sie schlecht waren.
Aus meiner Warte das zweite Spiel in dieser Saison, wo wir komplett chancenlos waren. Das erste war hier dieses 1-5 zu Hause gegen Bremerhaven, wo du auch 3-0 hinten liegst und nach dem ersten Drittel und das noch nicht mal unverdient. Da gehört auch immer ein Gegner dazu, aber ja, die Wahrheit ist auch, ich glaube, man hat, muss man auch sagen, in Phasen gegen Berlin schon gesehen im zweiten Drittel und dann halt auch in München, dass wir echt arg auf dem Zahnfleisch gehen. Umso höher, muss man dann sagen, ist dieses letzte Drittel gegen Berlin zu bewerten.
Ja, das stimmt. Also, wenn man sich diese Weihnachtsphase nochmal anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon ein Stück weit beeindruckt, ist vielleicht zu hoch, aber es hat mir schon gefallen, was die Jungs da hingekriegt haben. Und du hast halt gemerkt, dass sie gegen München, da war nichts mehr da. Diese zwei frühen Gegentreffer, das hat dir so den Zahn gezogen.
Die brechen dir in der Konstellation das Genick.
Ich freue mich ja für Conny Abelshauser übrigens, muss ich ja mal einmal sagen, dass der mal wieder einen Assist gehabt hat und getroffen. Das ist schon lange nicht mehr passiert.
Das freut mich super.
Weil das einfach ein total toller Typ
auch,
ist.
Auch Glückwunsch und Anerkennung an Jeremy McKenna zum ersten EDL-Hattrick.
Ja.
Muss aber trotzdem nicht gegen uns sein.
Verstehe ich.
Ich hätte den beiden das gerne vorenthalten, indem wir dieses Spiel gewonnen hätten. Das ist so. Aber nein, gerade mit dem Spielverlauf, erster Schuss, ansatzlos, schlägt genau ein. Du siehst es teilweise noch nicht mal in der Wiederholung. Also was das für ein Schlenzer aus dem Handgelenk ist, hat er ja schon danach auch 2-3 Mal gemacht. Und da war Hendrik dann auf dem Posten. Das ist schon auch beeindruckend und eine Qualität, wo du dann in der Konstellation nicht mehr wirklich was entgegenzusetzen hast. Ja, du versuchst es hinten raus nochmal, aber ja, der Weg war weit, sehr weit, zu weit in dem Spiel. Aber,
so. Aber auch diese Konstellation dieser letzten Woche, ne? Ich habe so ausgerechnet, es sind 3000 Kilometer gewesen. Eigentlich eher 3000 plus. Und wenn du das machen musst, ne, nach am Ende einer solchen Phase, jetzt kann man wieder sagen, ja, jetzt nicht schön, aber ich sag dazu, das kostet so viel Körner. Erst musst du nach Bremerhaven, das geht noch. Schläfst wieder eine Nacht hier, dann fährst du nach Augsburg, kommst zurück, musst donnerstags wieder spielen. Und auch wenn du dann vielleicht einen Tag länger frei hattest als die anderen, bist du einfach, und das finde ich, hat man gesehen, die waren im Kopf leer und sie waren im Bein leer.
Die Wahrheit ist ja auch, dass wir dann aber auch einen Tag länger Zeit hatten, noch ein paar Leute anzustecken und dass dann noch, dass dir dann auch noch ein Christian Thomas, glaube ich, ist dann noch kurzfristig ausgefallen. Ich will ehrlicherweise auch gar nicht wissen, wer da sonst noch so angeschlagen bis eigentlich nicht spielfähig da rumgelaufen ist. Und insofern tut uns auch in der Hinsicht diese Woche sehr, sehr gut. Kann man uns jetzt wieder bösartig als Ausreden unterstellen. Ich glaube aber, wenn man das Gesamtbild in den letzten Wochen und auch Monaten schon sieht, muss man sagen, dann können wir schon davon ausgehen, dass wir jetzt am Freitag in Köln, weiß ich jetzt nicht, am Sonntag, ob man sich da jetzt groß was ausrechnen sollte, aber man weiß ja nie. Wir haben letztes Jahr auch ziemlich genau um die Zeit dort 4-0 gewonnen, wo auch keiner mit gerechnet hat. Ist das Schöne an der Sportart, aber dass wir da wieder anders auftreten werden.
Stefan war ja am Montag auf dem Eisball uns im Sauerlandpark und hat ja auch noch ein bisschen erzählt, von wegen, wieso die letzten Spiele gelaufen sind. Letzten ungefähr 25 Top 10 tatsächlich liegen auf Platz 10. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, ich wollte ihm nicht glauben. Dann
je kleiner die Stichprobe, desto weiter nach oben sind wir.
Tatsächlich. Und da muss ja auch so letzten 10, 15 bis in Top 6 Team, roundabout. Ja. Und jetzt über diese Weihnachtsphase, neues Jahr, sorry, bist du sogar auf Platz 4. Es zeigt halt insgesamt, dass die Mannschaft schon irgendwie den Weg ganz gut hingekriegt hat. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also ist schon bemerkenswert. Siehst du auch so ein paar Sachen, Turnquist in der Entwicklung. Ja, man könnte sich immer noch wünschen, dass er ein bisschen noch mehr scoren würde, weil er kann es tatsächlich. Aber diese Akzeptanz der vierten Reihe finde ich sehr anständig. Wenn du dir einen Boland anguckst, der endlich wieder da ist, das freut mich für ihn vor allen Dingen total.
Ich sag's mal so, jetzt auch, du hast gerade zwei Namen genannt. Da gehören sicherlich noch ein paar andere dazu, wo du immer gemerkt hast, das sind gute Typen. Bowler sowieso über jeden Zweifel haben. Jetzt im dritten Jahr hier kennt man sich dann ja auch schon ein bisschen. Aber das sind zwei, die auch stellvertretend dafür stehen. Du merkst auch, wenn du im täglichen Arbeit mit denen umgehst, dass die ein bisschen anders jetzt auch drauf sind, ein bisschen sich eingegroovt haben, mit sich und der Welt ein bisschen mehr zufrieden sind, ein bisschen weniger hadern. Das ist für den Moment alles in Ordnung, aber ich habe es ja letzte Woche auch schon gesagt, du musst natürlich trotzdem jetzt schauen. Wir haben jetzt zwei Drittel der Saison und ein Drittel haben wir noch vor uns, dass man jetzt nicht sagt, ach ja, jetzt im Rückblick sieht eigentlich alles soweit in Ordnung aus, sondern wir müssen jetzt natürlich nochmal bis Olympia dran ziehen und dann schauen, wo die Reise in den 8 Spielen danach hingeht. Ne?
Also ich meine, wir wissen es noch nicht, auch wenn Franz gesagt hat, er hätte 7 Leute unter Vertrag, vielleicht sind es jetzt auch 8, man weiß es nicht. Aber das heißt ja auch, dass ein zentraler Teil dieser Mannschaft für das kommende Jahr zusammenbleiben wird in der Entwicklung. Und du musst jetzt auch diese Arbeitszeit nutzen. Ich meine, jetzt machen wir uns mal ehrlich, wenn es 20 Punkte wären, wir haben nach Olympia noch 8 Spieltage in der Liga. Und wenn die Roosters es schaffen würden, auf 20 Punkte zu stellen vor Dresden, das wird schon sehr, sehr schwer, das zu drehen. Ich formuliere es mal so, ich könnte es noch deutlicher sagen, ich lasse es aber mit Rücksicht und Respekt. Und du hast halt noch die Chance tatsächlich, wie du richtig sagtest, du hast noch ein Drittel der Saison, tatsächlich noch an Platz 10 anzuklopfen. Und also es gab Phasen, wo wir beiden vielleicht noch eine Currywurst drauf gewettet hätten, aber jetzt keinen Heiermann.
Ich glaube, wir tun auch jetzt nach wie vor gut daran. Natürlich spricht, und das sollte man mit dem Blick auf die Tabelle auch, das tut auch die Mannschaft, spricht man über tabellarische Konstellationen und über Eventualitäten, Punktabstände, die sind so weit weg, die sind so weit hinter uns und so weiter und so fort. Ich glaube, wir tun aber insgesamt gut daran, einfach unseren Stiefel durchzuziehen, so wie wir es ja eigentlich das ganze Jahr schon machen. Natürlich, Franz hat es letzte Woche auch gesagt, mit der ein oder anderen Justierung. Und ja, dann mal zu schauen, in so zwischen Momentaufnahmen, so wie es jetzt mal der Fall ist, wo hat uns das hingebracht? Und es sind jetzt noch 5 Spiele bis zu der Pause, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder nee, 6.
Ja, 5
oder 8. Nee, 5, genau.
5 und 8.
5 Spiele noch bis dahin. Danach ist sicherlich nochmal so eine Momentaufnahme angebracht. Und dann wissen wir auch, worüber wir da reden. Und alles andere ist zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn man, glaube ich, jetzt realistischerweise, wenn wir noch drüber sprechen, dass du noch absteigen kannst, musst du auch drüber sprechen, dass nach oben auch noch was geht. Das ist klar. Bei den entsprechenden Abständen ist Playoffs, glaube ich, jetzt kein, oder Pre-Playoffs heißt es ja so schön, wobei das hier, glaube ich, auch erstmal als großer Erfolg, zu werten wäre nach den letzten Jahren und auch in dem Saisonstart und der Gesamtkonstellation. Ist jetzt sicherlich nicht verboten, am täglichen Arbeiten sollte und wird das aber auch nichts ändern.
Lustigerweise, ich würde jetzt einen 5er draufsetzen, dass Stefan Niemann das Jahr übersteht.
Ich, ja, die...
Ey, und die, wie lange habe ich das in meiner
die, harten viel Arbeit zitierte, als Reporter? Die von dir gerade zitierte Currywurst würde ich auch auf jeden Fall darauf setzen. Vor allen Dingen halt, wie gesagt, auch das kam ja, glaube ich, letzte Woche im Gespräch mit Franz, aber auch zu dem, was man so aus der Mannschaft hört, was auch meine Wahrnehmung ist, was auch, glaube ich, deine Wahrnehmung ist und die von vielen hier im Umfeld, die ein bisschen näher dran sind, dass es auch einen guten Grund hat, dass der Mann in der Verantwortung da ist und das gar nicht mal so schlecht macht, auch mit seinem Team eben. Wir werden es ja vielleicht gleich auch nochmal hören, wie dann mit den jungen Spielern umgegangen wird in puncto Perspektive, Strategie, Plan und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt.
Ja, dann starten wir doch einfach mal los mit einer wunderbaren Podcast-Folge von Kühe, Schweine, Iserlohn.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz. Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Liebe Freunde der Nation, Kühlschweine Iserlohn ist wieder da. Ihr habt uns nicht vermisst, aber wir kommen trotzdem vorbei.
Ja, wir waren ja auch, sind sogar noch einen Tag später letzte Mal gekommen. Insofern haben die Leute noch weniger Zeit gehabt, uns zu vermissen.
Ja.
Und trotzdem sind wir wieder da.
Ja, ich hoffe, ihr habt es wenigstens. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Mirko, 52, Kindergärtner. Das an meiner Seite ist
Felix, 31, Kindergärtner ist eine sehr gute Beschreibung für
oder?
Das, was man so den lieben langen Tag macht.
Und denn also so eine Hockeytruppe zu unterhalten, ist nicht einfach. Ich muss ja immer mit dir.
Ja, und
das
ich
ist auch
muss
nicht
mit
leicht.
Der Hockeytruppe, genau.
Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir zwei Hasen einladen, die ohne Zweifel schon in den Vorgesprächsminuten dafür gesorgt haben, dass hier eine Menge im Raum gelacht worden ist.
Tja, ich bin gespannt, ob das jetzt auch nicht auch so passt. Weil meistens große Klappe und dann...
Nichts dahinter, meinst du?
Ja, dauert es ein bisschen. Ich bin gespannt.
Wir werden sie mal so ein bisschen wachküssen. Also das ist ja dein Thema heute. Du hast die Entscheidung getroffen.
Ja.
Ich hatte zwei...
Wird schon gelacht.
Ich hatte zwei Möglichkeiten angegeben, die wir so machen könnten im Podcast.
Und ich habe gesagt, wir gehen jetzt den Weg, egal wie kompliziert das wird. Wir fangen mal an. Stellt euch doch einfach mal vor. Der Jüngere zuerst, würde ich sagen. Kriegen
ich heiße Gordy Radionos. Ich bin 18 Jahre alt, werde bald 19.
Herzlichen Glückwunsch. Wann wirst du 19?
Am 2. Februar werde ich 19.
Top-Recherchefrage. Hättest du auch vorher erklären können.
wo hätte ich das denn rausfinden sollen, bitte?
www.eliteprospects.com hätte geholfen.
Stimmt.
Oder deine eigene Homepage hätte es wahrscheinlich auch drauf gestanden.
Ich weiß nicht, ob das da stimmt. Ich weiß gar nicht, ob Gordy da überhaupt... draufsteht.
Immer noch nicht.
Oder offiziell noch nach?
Hat er dich da eingetragen?
Soll ich gucken?
Das weiß ich nicht.
Egal, erzähl mal weiter.
Genau, was müssen wir von mir wissen?
Ich war 12, als ich nach Deutschland gekommen bin. Das war 2019. Bin mit meinen Eltern erst nach Herford gezogen. Da habe ich eine Saison in Herford gespielt. Dann sind wir nach Köln gezogen. Und dann sind wir halt auch nach Iserlohn gezogen. Und hier bin ich jetzt seit 4 Jahren.
Die Zeit vergeht. Aber ich glaube, stellvertretend für uns alle, seit 2019 in Deutschland, hast du vorher was mit der Sprache zu tun gehabt oder hast du
Deutsch,
quasi jetzt von klein auf gelernt in den letzten 6, 7 Jahren?
Mit 12 habe ich angefangen, Deutsch zu lernen.
Ist meiner? Das muss ich jetzt auch ein bisschen erklären.
Das war deiner.
Das, also 6, 7, also die 6, 7 Jahre, die 6, 7,
ja.
Die... hätte ich den beiden wirklich nicht geben dürfen. Das ist ein Popkultur-Ding. Und das ist so ein bisschen das Problem.
Jetzt Einblick in meinen sehr alten Menschen.
Einblick,
sitzen,
ja, nee.
Müsst ihr schon
so,
erklären.
Und jetzt sind wir nämlich schon beim Thema. Du hast hier einen 18-Jährigen und 19, 20. Jetzt hören wir gleich 19, 18, 19-Jährigen sitzen. Das ist eine völlig andere Media-Generation. Und ich kenne dieses 6-7. Ich weiß aber nicht, was es bedeutet. Vielleicht könnt ihr uns das ja gleich mal erklären.
Ja, das hat eigentlich also wirklich null Sinn.
Ja.
Das macht wirklich gar keinen Sinn, aber das ist einfach ein Meme geworden, der leider ja berühmt geworden ist.
Das sind doch diese, jetzt höre ich mich an wie du sonst immer, Mirko, ey. Das sind doch diese beiden, diese Handbewegung rauf. Hast du das schon mal irgendwo gesehen?
Ja, ich habe einen 9-Jährigen zu Hause, der fängt an mit so einer Scheiße.
So. Ja, das ist aber ganz schlimm. In der Kabine auch, wenn der Trainer oder so mal 6-7 sagt, dann ist das wieder auch ganz schlimm. Dann muss man...
Schafft ihr es denn da, euch besser zusammenzureißen? Kräft es da, euch zusammenzureißen?
Also da muss man sich auf jeden Fall zusammenreißen. Da hat man noch gar keine andere Wahl. Deswegen.
Ich hole den gleich zurück. Ne? Der ist rausgegangen gerade, ne? Damit das hier vernünftig läuft und ihr die ganze Zeit gackert irgendwie.
Was es ist, ich erinnere mich an der Schule. Das ist einmal, wenn man dann einmal, ihr dürft hier natürlich, ihr seid hier nicht so in der Schule, Gott bewahre, aber wenn es einmal die Wupper runtergegangen ist mit der Kontenance, dann war es schwierig, das Ganze wieder einzufangen.
Heißt es bitte schneiden.
Ich bin gespannt, was du am Ende draus machst, aber ich noch geht's, finde ich. Aber, jetzt haben wir ihn schon gehört, aber du hast dich ja selber noch gar nicht vorgestellt.
Ich bin ein Daniel Geiger, ich bin 19. Ich komme nicht gebürtig aus Iserlohn. Ich komme aus Steinfurt, das ist in der Nähe von Münster. Und ich bin mit 12, glaube ich, nach Iserlohn dann gekommen. Habe in Norton mehr oder weniger dann angefangen. Bin dann nach Rheine, also das war so... Also ein Doppelding, gleichzeitig mehr oder weniger.
Rheine hatte doch keine Eissporthalle.
Doch.
Ehrlich?
Ja, die gibt es schon.
Meine Mama kommt aus Rheine.
So, und jetzt?
Sie ist da nämlich geboren. Ja, tatsächlich, okay. Ohne Flachs. Mama ist 49 in Rheine geboren und ich habe meine 49. ganz frühe Jugend. Ich bin alt, meine Mama ist noch älter. Also das geht nicht anders. Aber ich habe in den, wann war ich denn jetzt da? 70er. 70er, Anfang der 80er habe ich nie eine Eishalle, ja, also gut, nie in Erinnerung gehabt.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, ich kann Daniel ja auch nichts so sagen.
Ja, die gibt es aber schon, also auf jeden Fall seitdem ich geboren bin, gibt es sie.
Gibt es ja, die denn auch noch?
Ja, ja klar, die gibt's auf, da wird auf jeden Fall noch regelmäßig drin gespielt und so. Und ja.
Wir waren doch im Sommer da.
Ja, 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 da fährt man, oder da fahre ich noch manchmal hin. So, wenn hier kein Eis mehr ist oder so, zum Hobby spielen einfach mal. Ein paar alte Freunde oder so. Ja, und auf jeden Fall, dann bin ich mit 12, dann bin ich von Rheine dann nach Dortmund, ja, oder von Nordhorn dann nach Dortmund, bis ich dann halt 12 war oder so, das waren 3 Jahre, die ich da war, oder 2. Und dann, ja, mit 12 nach Iserlohn und seitdem bin ich hier. Ja.
Und das auch, zumindest was die Nachwuchszeit angeht, gar nicht mal.
Warte mal, ich muss mal eben, gibt's in Karstadt noch? In Rheinen? Nein, ne?
Oh, ich bin nicht so oft in Rheinen, aber ich bin mir unsicher.
Mit wem muss ich sprechen aus deiner Familie, um alte Dinge auszutauschen? Mama, ja, Papa, wer hilft?
Ich glaube eher Mama.
Okay, Karstadt ist doch bestimmt so, wo die
also
coolen
Frau
Kids Dötsch
habe ich auch kennengelernt. Ja? Okay. Also die ist auch ziemlich cool. Ich muss mal irgendwann deine Mama kennenlernen. Ich kann das mal austauschen. Wie das so alles ja, so.
Das ist so deine Generation dann, ist so gut, ne?
Nein, das ist schon lustig. Ich war jetzt auch schon 30 Jahre nicht mehr da, deshalb interessiert mich nur. Aber ich weiß noch, wo der Bäcker war, ich weiß noch, wo der Karstadt war. Und es ist echt eine schöne Stadt. Also ich kann das nur mal empfehlen. Also früher. Vor 30 Jahren.
Ist ja generell ein ganz schönes Eckchen da. Ist nicht so viel los, ne? Aber
nee, nicht wirklich. Halt nur in Münster. Sehr, sehr viele Fahrradfahrer leider, aber sonst.
Du, wenn du gut Auto fahren kannst, ist das ja auch kein Problem.
Nee, ja, es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich.
Wie er fährt.
Nein,
das weiß ich nicht. Fahrradfahrer. Ich gehe davon aus, dass das super ist.
Nee, wie er fährt, ist aber so.
Also, du darfst gar nicht reden, Digga, wirklich.
Boah. Also,
ist das funktioniert auch nicht so richtig. Was spielt er? Also, er spielt besser Hockey, als er Auto fährt, oder was willst du sagen?
Ja.
Ja, Digga, du ja genauso.
Nee, also, aber einen Führerschein hast du. Habt ihr
ja,
beide.
Natürlich.
Das ist gut.
Ja, Gott sei Dank, ja, aber ich weiß nicht, darf man über sowas erzählen?
Ja, das entscheiden wir nachher.
Ja, nee. Kann der jetzt gerade ein. Wie du erzählst ja. Das? Mach ruhig.
Oh, nee, jetzt
lass dir einfach freien Lauf.
Ja, der Daniel will das auch nicht, deswegen lasse ich das.
Kommen wir denn da in den strafrechtlichen Bereich? Oder ist das,
Nein, ich hatte einfach nur einen kleinen Auffahrunfall, das war's.
Ah, okay. Ja, gut,
aber die Menschen leben noch, die vor dir waren.
Ja, ja, ja. Da ist alles gut, da ist keiner verletzt.
Ich glaube nicht.
Das war auch wirklich vielleicht 20 km/h nicht mal. Also.
Ja, das kenne ich.
Ja,
eine Ampel? Eine Ampel.
Ja, ja, richtig, so.
Guck mal, Junge, ja, Felix Dötsch oder
was? Da war vorher schon was los und dann hat die Polizei uns so rübergewunken und dann habe ich kurz halt darüber geschaut und dann, ja.
Vor den Augen der Polizei bist du schön am
Rennen. Ja, richtig. Ja.
Mit Gordy auf dem Beifahrersitz.
Nee, aber Gordy ist ja auch nicht ganz unschuldig, ne? Willst du selber erzählen, oder?
Also, bei mir ungefähr genau das Gleiche, aber halt bin einer Fahrschule hinten reingefahren. ja, nee, aber das war ganz ruhig. Also wir haben alles geklärt mit dem Fahrlehrer. Er hat gefragt, ob ich noch in der Probezeit bin.
Du musstest ja sagen.
Ja, gut, was hätte er denn sagen sollen?
Ja sagen.
Nee, ich bin schon 21.
ja, deswegen, nee, er hat mich in Ruhe gelassen. Deswegen ist auch nichts Schlimmes passiert. Gott sei Dank.
Gut, guck mal, da haben wir gleich wieder gelernt in unserem Verkehrserziehungspodcast, den wir hier auch gerne mal einstreuen. Auch Eishockeyspieler machen Fehler.
Ja gut, das und so kriegen wir vielleicht den Turn dann jetzt zu dem Nachwuchs Eishockeyspielern im Profibereich hin.
Wollen wir das schon machen? Ich hätte sie jetzt gerne noch ein bisschen erzählt, aber wir kriegen schon noch ein paar Storys.
Wollte ich gerade sagen. Abseits des Eises und vielleicht auch auf dem Eis.
Deshalb haben wir die beiden Torten auch eigentlich eingeladen, denn wir haben mal gedacht, es ist eigentlich an der Zeit. Weil wer eigentlich gar nicht da ist und so präsent, der hat auch mal einen Podcast verdient, oder?
Denk ich schon. Speziell Daniel, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber du hast ja letztes Jahr schon 2, 3 oder auch schon ein paar mehr Einsätze,
ja,
auch gehabt
ich
hinten raus. Ne?
5 Spiele oder so.
Ja, aber speziell über Gordy hat ja sogar in der Vorbereitung wurde dann noch gar nicht so viel gesprochen. Du hast ja dann auch mit eingeplant in dem Perspektivkader und so.
Ja.
Und er kam dann auf einmal und hat gesagt, Mensch, ist ja auch gar kein schlechter. Gerade junge Verteidiger sucht die Welt, die deutsche Eishockey-Welt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich drauf hinaus wollte.
Das passiert ja öfter. Das
macht ja,
ja
da sind wir schon, ja, sind wir schon zwei.
Aber trotzdem, die Eiszeit, die du dieses Jahr kriegst, Daniel, das ja, muss
genau,
man...
Genau, jetzt da okay,
ja, dann bitte mach einfach weiter. Komm, ist ja nicht so, dass ich die Lorbeeren holen will. Du darfst.
Wie hat sich das für euch so entwickelt? Waren ja dann schon doch auch zwei unterschiedliche Wege jetzt hier. Na,
die Frage hätte ich ja mal formulieren.
Ja, dann mach doch mal. Dann formulier
ich versuch's mal nochmal so, wie ich es machen wollte. Wenn, also, man denkt sich ja immer, okay, was kriege ich am Ende des Tages?
Ja.
Mit wie viel hättest du gerechnet? Und hast du im Kopf, was du gerade hast, an Eiszeit?
Also,
ich glaube, das habt ihr alle sehr genau im Kopf, ne?
Ja, also ganz am Anfang, wo die Vorbereitung angefangen hat, war ich ja noch gar nicht dabei. Ja, das war schon ein bisschen hart. Aber ich meine, sich dann halt durchzukämpfen oder so, das habe ich halt nicht anders gelernt zum Beispiel. Und dass einem halt nicht viel gegeben wird heutzutage. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht den Kopf hängen lassen. Dann hat ja auch die DNL-Saison angefangen. Ich glaube, da habe ich auch, vielleicht mein Können gezeigt oder was ich halt drauf habe. Und ja.
Ja komm, also das muss man mal anerkennen. Ich erinnere mich an ein Spiel, irgendwie 4 Tore, 4 Punkte, keine Ahnung. Ja, also in der das,
ja, ich hatte ein Spiel, hatte ich 4
Vorschlussrunde.
Tore, ja. Ja. Ja, und dann, dann ging das auch alles ganz schnell irgendwie, weil ich glaube, der Taro war es damals, hat sich dann gegen Schwenningen, glaube ich, im zweiten Spiel verletzt oder so. Ja, und dann war die Chance da und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen, glaube ich. Und ja, direkt, ich glaube, 3. Reihe sogar, mit Salzen damals noch und mit Turnquist in der 3. Reihe. Ich glaube, da waren es auch knapp 10 Minuten sogar, direkt im ersten Spiel. Ja, also da war man auf jeden Fall schon nervös, weil, ja, weiß nicht. Und mit der Zeit wurde es dann auch ein bisschen lockerer, wenn man sich dann auch halt irgendwann dran gewöhnt und die ganze Zeit mit dem Team auch ist und die ganze Zeit trainiert hat mit den Jungs. Klar ist es dann auch manchmal nicht so viel Eiszeit, was auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil man dann, weiß nicht, in so einem knappen Spiel zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, vielleicht gegen Wolfsburg oder so oder gegen Berlin oder Köln mal 2-2 steht, also dann braucht man mal ein Tor und dann sind halt die Top-Jungs gefragt, wie Fischi oder Thomas zum Beispiel, aber klar will man dann auch aufs Eis, aber dann, ja, dann muss man das halt einfach so hinnehmen, wie der Trainer das gerade haben will und wie gesagt, den Kopf auf jeden Fall niemals hängen lassen, weil ich glaube, ich bin noch jung. Ich habe noch ein bisschen Zeit, um mich auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Und ja, so läuft es. Also,
und ein, zwei Situationen gab es ja sogar schon. Da hättest du mit ein bisschen Glück auch schon mal dein erstes DL-Tor schießen können.
Tor,
voll. Lass uns eben noch über Eiszeit sprechen. Hast du es im Kopf, was du im Moment hast in der Liga im Schnitt?
Im Durchschnitt?
Ja.
Boah, habe ich lange nicht mehr geschaut. Aber ich glaube, ich bin so bei 5-6 Minuten. Weil wie gesagt, es gibt Spiele. Also letztes Spiel war, glaube ich, ganz in Ordnung. Hatte ich so, ich glaube, 8 Minuten oder so. Und damals so gegen Köln, wo wir dann leider so hoch verloren haben, hatte ich auch 8-9 Minuten. Weil das ist dann so, wenn man schon nichts mehr zu verlieren hat, ich glaube, dann kriegt man auch wohl ein bisschen mehr Eiszeit am Ende. Und und wie gesagt, halt in so knappen Spielen dann leider nicht mehr. Aber wie gesagt, das sollte man dann so hinnehmen und dann einfach nicht den Kopf hängen lassen. Und ja, ich glaube, im Schnitt sind es gerade so 6, 5, 6, 7 Minuten. Ja.
Und das ist ja auch ziemlich anständig, wenn man mal drauf schaut, wie gesagt, was so Entwicklung anbelangt oder was auch andere Vereine ihren in Anführungszeichen 4-3-Spielern geben,
ja.
ist das schon ganz gut. Nochmal, dieses Gefühl, plötzlich so viel Zeit zu kriegen und ja auch, ehrlicherweise, das muss man ja sagen, von Stefan und den anderen Coaches so viel Vertrauen. Überrascht dich das selber im Hinblick auf, wie sich diese Saison entwickelt hat? Oder war für dich klar, wenn ich die Chance kriege, dann nehme ich das?
Ja, ich glaube, Vertrauen ist da ein sehr, sehr großes Thema, wo man dann auf jeden Fall auch sehr dankbar ist, dass man das kriegt von den Coaches, dass man auch generell im Lineup ist, weil ich glaube, wenn jeder gesund ist im Team, dann ist das Lineup schon groß und der Konkurrenzkampf auch. Ich weiß, ganz am Anfang, wo der Nilek auch noch da war und der Elton, da waren es ja noch ein paar mehr. Ja, und Scheiße, jetzt habe ich kurz den Faden.
Ah, siehst du, das kenne ich, das Gefühl.
Ja, das macht. Das macht
Vertrauen, Vertrauen der Trainer, stimmt, Arbeitsweise, ja. Wie das so ist mit den Youngstern.
Gut, dass wir ab 18 sind. Also, hätte ich jetzt schon wieder schneiden müssen.
Ja, Vertrauen stimmt. Ja, also wie gesagt, man ist auf jeden Fall sehr dankbar. Und ganz am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man dann nicht im Line-Up steht, hat man dann natürlich halt seine Zweifel, vielleicht woran es liegt oder ja, was man halt besser machen hätte können. War das Deutsch, oder?
Ja, ja, so. Okay. Das fragst du den, der seit 2019 in Deutschland
ist. Ich habe da gar keine Ahnung.
Ja, also wie gesagt, was man dann hätte besser machen können.
Das ist gut.
Ja.
Das ist gut gemacht.
Ja, und wie gesagt, auch zu sich selber dann immer ganz ehrlich sein und sich fragen, war das jetzt alles, was man gegeben hat? Und wenn man dann ja sagt und halt trotzdem nicht im Line-Up ist, dann kann man es halt nicht. Aber wenn man sagt, ja, ich habe nicht alles gegeben und bin nicht im Line-Up, dann ist man ja selber schuld. Aber wie gesagt, das Vertrauen von den Coaches zu bekommen, ist immer so eine sehr, sehr große Sache für mich zum Beispiel. Ich kenne das ja schon vom Nachwuchs, weil ich ja jetzt, um ganz ehrlich zu sein, halt jedes Mal jemand war, der in der ersten oder zweiten Reihe war. Und klar, da habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich hier pro Spiel im Durchschnitt 10 Minuten kriege oder so, aber wusste halt, dass ich das schon irgendwo kann und auch nicht ohne Grund hier bin. Und ja, wenn man dann nur noch da ganz viel harte Arbeit reinsteckt, ich glaube, dann dann kommt das für ein Traum vom Coach irgendwann und dann ist es halt, liegt es an dir selber, das zu nutzen oder eben nicht.
Wir werden gleich nochmal über Vertrauen reden.
Ja.
Also, weil das ist immer so ein Wort. Aber was ist das dann wirklich? Weißt du, das würde ich gleich gerne mal raushören. Ja. Auch Arbeit, was bietet man eigentlich an? Aber vorher wollen wir nochmal über dich sprechen, Gordi. Wenn du, weil für dich war es ja so tatsächlich, du warst plötzlich drin in der Vorbereitung. Vorher war das, Felix hat das ja schon mal angedeutet, zwar vielleicht, also man hat gesehen, was du konntest. Also gerade Franz hat sich ja auch insbesondere mit den Nachwuchssituationen beschäftigt. Aber dann trotzdem so präsent zu sein in dieser Mannschaft, was gibt dir das? Und wie überrascht warst du, dass das vor allen Dingen auch so funktioniert auf einem Niveau, was du ja vorher ehrlicherweise nicht gespielt hast?
Ja, also ich durfte ja auch letzte Saison schon ein paar Mal hier trainieren. Hm. Deswegen, also es gab so halt Gespräche mit Franz und so weiter, dass ich halt nächste Saison eventuell mehr trainieren werde. Später kam es dazu, dass es Gespräche darüber gab, dass ich eventuell auch mal spielen werde, wenn sich jemand verletzt oder irgendwie krank ist. Aber dass ich dann am Ende doch viel mehr, als ich erwartet habe, dann halt gespielt habe, war nicht wirklich eine Überraschung, aber so ich war glücklich auf jeden Fall.
Und wenn du jetzt mal deine Jahre so ein bisschen Revue passieren lässt, auch mit all dem, was ihr erlebt habt. Du hast gesagt, als 12-Jähriger ist die Familie rübergekommen nach Deutschland,
genau,
aus Lettland. Was waren die Gründe dafür, dass ihr euch entschieden habt, euer Heimatland zu verlassen, deine Eltern, und nach Deutschland zu gehen?
Ja, also das war gar nicht wegen Eishockey. Also Eishockey war nicht an erster Stelle.
Da hättest du wahrscheinlich auch in Lettland genauso viel Erfolg haben können, ne? Das ist so.
Also in Lettland nicht, weil die Liga in Lettland ist nicht wirklich gut. Und
auch im Juniorenbereich nicht?
Juniorenbereich wird immer kleiner, weil Spieler wandern aus und also Ligen werden immer kleiner. Zum Beispiel die Mannschaft, wo ich früher gespielt habe, musste dann teilweise in Finnland spielen, also in Finnland und in Lettland spielen, weil es in Lettland einfach nur zu wenige Mannschaften gibt. Und nach Deutschland sind wir hauptsächlich wegen meinem Vater gezogen. Also nicht hauptsächlich, aber ein Grund dafür, dass wir genau nach Deutschland gezogen sind, war halt, weil mein Vater hier gearbeitet hat. Ich glaube so 1-2 Jahre. Und dann hat er mich und meine Mutter halt wieder hierhin geholt. Ja, und dann war das halt so, mein Vater war immer so einer, der gesagt hat, Schule definitiv an erster Stelle.
Kluger Mann.
Ja. Und in Deutschland gibt es halt auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten, was Bildung angeht, als in Lettland zum Beispiel. Und deswegen war halt auch Deutschland eine gute Option. Und ja, und dann halt Eishockey. der Plan war halt, ich arbeite hart und mal gucken, was sich ergibt.
So. Mit wie viel Talent bist du denn tatsächlich? Also immer erkannt nach Deutschland gekommen. Also dein Papa hat drauf geguckt, deine Trainer haben drauf geguckt, wussten die schon, ist der kann einer werden? Also du?
Ich habe die Frage nicht verstanden.
Übersetz es nochmal, ich war zu kompliziert.
Früher schon halt gesagt hat oder weiß
um's,
nicht.
Um's
oder
mit,
von dir dachte.
Achso.
Ja, um es mit deinen Worten zu sagen, Mirko, die Frage hätte ich anders gestellt.
Okay, bitte, sehr gerne, lieber Felix.
War der Weg, den du, sagen wir mal, gerade gehst in Richtung Profibereich, war das zu dem Zeitpunkt schon absehbar oder hat sich das quasi so entwickelt? Vielleicht bist du auch so einer, der sagt, ich hätte auch Basketballprofi werden können oder so.
Also das ist auch eine ganz spannende Sache, weil als ich in Herford gespielt habe, da war das so, dass ich, das war glaube ich U13, U15, und da durfte ich halt schon mit U17, also teilweise einen Jahrgang überspringen und halt da mittrainieren, eventuell mitgespielt. Dass, wenn ich mit meinem Jahrgang gespielt habe, dass ich schon teilweise 5-6 Punkte pro Spiel gemacht habe. Aber das war ja halt in Herford. Und danach wurde ich nach Köln rübergezogen und da war das ganz anders. Da war ich noch Stürmer. Und da habe ich mich auch verletzt. Ich war, also in der Saison hatte ich glaube ich 5 Spiele insgesamt oder 7, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall sehr wenig Spiele. Gepunktet habe ich auch nicht. Und dann war das auch so für meine Eltern, weil Köln eine teure Stadt ist, Miete und so weiter. Deswegen haben wir uns überlegt, in eine kleinere Stadt zu ziehen, in dem Fall jetzt Iserlohn. Und halt mal gucken, was sich da ergibt. Und ich war dann, ich glaube, Altjahrgang U15 oder Jungjahrgang U17 hier. Und dann, ja, da war ich ja immer noch Stürmer. Und da war jetzt auch nicht so besonders gut. Viel gepunktet habe ich auch nicht. Aber als ich bei dem Richard Jahres in der U17 zum Verteidiger gewechselt bin, genau, danke.
Du bist ja wirklich der Letzte, der Tipps geben sollte.
und da war es das halt auf jeden Fall besser, weil ich auch mit 10 als Verteidiger gespielt habe. Danach war ich halt wieder Stürmer und danach wieder Verteidiger. Und ja, und dann ging es halt immer bergauf.
Und ich kann dir nur sagen, in der Historie der Iserlohn Roosters gibt es verschiedene Spieler, die von der Stürmerposition auf die Verteidigerposition gewechselt sind. Colin Danielsmeier wird dir vielleicht was sagen, ist der Rekordspieler der Roosters, immer noch mit irgendwas über 500, die er gemacht hat, wenn ich das weiß.
600,
fast 600, geknackt. Ne? Und
traurig, dass wir das nicht aus dem Stegreif wissen. Ne? Kann man natürlich alles auch nachgucken, aber.
Naja, für mich ist immer nur wichtig, er ist es. Und da kommt erstmal keiner. Nein, aber der ist auch irgendwann unter Doug Mason in den Tagen, als der hier Cheftrainer war, ist ja auch vom Stürmer zum Verteidiger umformiert worden und das hat auch ziemlich gut geklappt. Was ist der Unterschied für dich? Also wie fühlst du diesen Unterschied zwischen Stürmer sein war okay und jetzt Verteidiger sein ist noch besser?
Also ich finde, es ist für alle Stürmer viel einfacher zu Verteidigung zu wechseln, als wenn ein Verteidiger Stürmer wird.
Weil die alle nicht rückwärts laufen können.
mag sein, aber hauptsächlich,
ich glaube, die können alle laufen heutzutage.
Ja, ich auch.
Weil als Stürmer ist das halt viel schneller, Zweikämpfe und so. Aber als Verteidiger hat man mehr das Spiel im Übersicht. Man spielt Aufbaupass und dann sieht man halt alles, so. Alles passiert vor dir und du hast alles im Überblick, sag ich mal. Und als Stürmer ist das oft so, dass man in den Ecken ist, Zweikämpfe und so. Und das ist halt das, was Verteidigern hilft, zum Beispiel in der defensiven Zone dann in Zweikämpfen zu arbeiten. Aber danach hat man alles trotzdem wieder in Übersicht.
Wir haben gerade schon mal drüber gesprochen, dass du echt gut Deutsch sprichst. Lettisch gut wahrscheinlich, als Muttersprache?
Nicht mehr? Also meine Muttersprache ist Russisch, ich spreche auch mit meinen Eltern Russisch.
Ja.
Mit Lettisch ist auch so eine Sache, ich konnte das früher richtig gut, aber nachdem ich halt nach Deutschland gezogen bin, habe ich das einfach nicht mehr gebraucht, weil mit meinen Eltern spreche ich ja Russisch.
Ja.
Und ich habe nicht so viele Freunde drüben, mit denen ich Lettisch spreche. Mit denen habe ich auch immer Russisch geredet. Und deswegen habe ich jetzt auch Lettisch vergessen, kann man so sagen.
Eigentlich,
ich,
wo, in welcher Sprache träumst du?
Na, das kommt halt auf den Traum an. Ja, je nachdem, worum es geht. Aber entweder Russisch oder Deutsch. Lettisch nicht.
Finde ich interessant. Und dann hast du noch Englisch dazu gewonnen? Als
Englisch,
Sprache?
Ja.
Oder kämpfst du?
Ja, so mittelmäßig, glaube ich.
Du brauchst gar nicht.
Man darf das ja auch nicht unterschätzen, ne? Wenn du mit 12 nach Deutschland kommst, Deutsch lernen musst, was schon schwer genug ist, oder? Also richtig gut Deutsch lernen ist nicht so einfach.
Ja, also ich meine, da war ich noch 12, da ging es viel einfacher. Wenn ich jetzt mit Deutsch lernen anfangen würde, da wäre Krise, aber jetzt ja, da würde es wirklich, boah, nee, will ich gar nicht drüber nachdenken, weil Französisch in der Schule läuft jetzt auch nicht so gut.
Ja, weil du einfach keinen Bock hast zu lernen, ich glaube deswegen, oder?
Nee, Französisch ist aber bei ganz vielen, glaube ich, der Endgegner. Also ich hatte Latein damals, das ist praktisch, das muss man nicht reden.
Spanisch.
Ihr müsst ja, also ihr seid alle so jung, ne? Ich erzähle nochmal Geschichte aus meiner Jugendzeit. Ich habe ja erst in der 5 angefangen, überhaupt Englisch zu lernen und hatte keinen guten Lehrer. Mhm. Das war mein allerschlimmstes Phänomen. Und mein Sohn wiederum lernt jetzt seit der Klasse 3 Englisch. Okay. Und 7, also bedeutet, das ist ja das beste Alter. Du hast ja vollkommen recht, wenn du das sagst, dass es viel einfacher ist, in jungen Jahren irgendeine Sprache zu lernen. Und da haben dir deine 12 wahrscheinlich auch wirklich noch geholfen.
Ja.
Weil wenn du es irgendwann später tust, bist du verratzt. Das ist so. Und deshalb, also diese ganze Geschichte Französisch in der 9 oder Latein in der 9, ist alles, kannst du mir erzählen.
Ja.
Das ist so. Nein, aber es ist total bemerkenswert, wie gut du das drauf hast. Und vor allen Dingen, wenn du dann die Jahre nochmal abziehst, das ist
vor allem, man darf jetzt parallel auch nicht vergessen, also Gordy geht ja neben seinem Dasein als Eishockeyspieler, sage ich jetzt nochmal bei uns, auch noch ganz normal zur Schule und wie deine Generation sagt, baut sein Abitur.
Sein Papa ist ein kluger Mensch, ich habe das gleich gesagt, ohne dass ich ihn kennen würde, aber ich muss ihn mal kennenlernen. Dass, wie gut bist du in der Schule? Also so wie Daniel sagt, oder also bist du mehr im Kopf beim Hockey als in der Schule oder wie läuft das?
Also ich bin...
Kann ich was sagen dazu?
Ja, bitte.
Ich glaube, zu Gordy passt wirklich der Satz, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss. So geht das
irgendwie. Ja, ist richtig.
Ja. Ja. Da
ich glaub, das definiert, glaube ich, echt
kann,
Gordy
kann man
ganz
so
gut.
Sagen sogar, ja. Ey, gut Job, ja.
Sag ja.
Nee, also ich bin solide. Ich sag mal...
Du tust nicht mehr, als du unbedingt machen musst.
Ja, gutes Pferd.
Ja, also ich bin jetzt nicht gut. Also gut ist halt, muss ich ein bisschen arbeiten, bis ich gut bin. Aber schlecht bin ich jetzt auch nicht. So ganz okay.
Okay, machen wir eben noch einen schnellen,
genau.
Stufe, 12 oder 13?
12. Also ich hätte ja nächstes Jahr noch die 13. Klasse für mein Abitur.
Mhm.
Aber jetzt, ich überlege immer noch, ob ich nach diesem Jahr halt mit meinem Fachabitur
mich auf Eishockey
konzentrieren und dann eventuell was online studiere. Oder halt ja nächstes Jahr noch für mein Abitur, aber
Leistungskurse?
Englisch und Erdkunde.
Gute Wahl.
Weitere Abiturfächer?
Pädagogik und Mathematik.
Was willst du denn mit Pädagogik? Also ich meine, jede Hockeykabine könnte einen Pädagogen gebrauchen. Ich meine, so ist es nicht. Das braucht man nicht drüber reden.
Ich glaube nicht, dass das der Job ist, den der 18-jährige U20-Akteur da ausfüllt.
Nee, aber ich muss sagen, Pädagogik ist echt spannend. Also das ist so ein Fach, wo ich mir denke, ja, das könnte ich mir merken, das könnte ich sogar gebrauchen, weil das ist echt interessant, was da alles so erzählt wird.
Und glaub mir, wenn du dich mal irgendwann nach einer aktiven Karriere mal auch alleine nur auf den Trainerjob konzentrierst und du willst was mit jungen Leuten machen, helfen dir die Dinge, die du da lernst, unglaublich weiter. Das ist versprochen.
Ist so. Und Mathe als mündliches Fach ist auch eine gute Wahl an sich, wenn man es denn dann drauf hat.
Nein, Mathe wäre in gar keinem Fall eine gute Wahl.
Wenn man es drauf hat. Was schlecht ist, wenn du da sitzt und einen Blackout hast, weil dann hast du verloren. Da kannst du dann auch nicht, wie in diversen anderen Fächern, einfach nur irgendeinen Quatsch erzählen. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es halt.
Wie ist das mit dir und Mathe, Gaga?
Ja, Schule war, also hat sich auch in Grenzen gehalten. Ich bin ja erst letztes...
Des Bockes oder des Könnens wegen?
Ich glaube, des Bockes wegen eher. Nein, also ich bin ja... letztes Jahr im Februar oder so fertig geworden. Da habe ich mein Fachabi fertig gemacht. Und ja, dann habe ich so ein Jahrespraktikum dann machen, dass ich mein Fachabitur komplett kriege. Ja, und das ist jetzt dann zu Ende. Also jetzt auch im Februar, weil das sollte.
Was hast du gemacht in diesem Praktikums, in der Praktikumszeit?
Ja, ich war beim Nachwuchs tätig.
Okay, also hast ein bisschen hinter die Kulissen geguckt, wie das alles so funktioniert und an der einen oder anderen Stelle mal geholfen. Auch das soll ja lehrreich sein am Ende.
Ja.
Wenn man das bei den Iserlohn Roosters macht, oder?
Ich kann nur empfehlen, bei den Iserlohn Roosters hinter die Kulissen zu schauen. Da gibt es viel zu entdecken, sagen wir es mal so.
Ich frage ihn nicht, was er entdeckt hat. Ich lasse es lieber. Tue ich nicht. Definitiv nicht. Du hast dich ganz bewusst für Fachabi und Endstation entschieden,
ja.
an der Stelle Schule zu Ende zu machen, also Abi zu machen, wegen Hockey, weil wäre jetzt nicht so dein Ding gewesen, weil es schon notwendig ist, dass man sich auch in dem Alter dann irgendwann auch für irgendwas entscheidet?
Ich muss sagen, ich glaube, Geiger hätte sein Abi eh nicht bekommen.
Ja, da hat der Gordi leider noch nicht ganz unrecht. Ich hatte leider nicht genug Punkte gesammelt.
Okay.
Weil da gibt es ja so eine...
Ja, ich erinnere mich.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich halt dazu entschieden, diesen Weg zu gehen, weil ich auch dann... Da hat es auch so begonnen mit dem Kooperationspartner noch letztes Jahr Herne, dass ich halt da dort morgens nie zum Training wirklich dann hin konnte. Und dann war es auch dann mit der Spielzeit deswegen nicht wirklich gut. Also ja, da musste ich mich dann halt entscheiden. Und ja, dann hat das auch ganz gut gepasst, weil kurz oder ich glaube eine Woche danach oder so habe ich dann hier mittrainiert bei den Profis unten. Ja, und dann habe ich auch mein Debüt gegeben und ja, deswegen hat das dann auch irgendwie ganz gut zusammengepasst alles.
Was haben Mama und Papa gesagt?
Ja,
Weil das ist ja immer so eine, das ja. Ist ja immer so eine Sache, ne?
Ja, ja, ja.
Also mein Papa hatte immer die großartige Idee, ich sollte Rechtspfleger werden. Jetzt werden
du wolltest
sagen,
aber unbedingt Eishockey-Profi werden oder was?
Ne, das Problem, ja, das hätte nie geklappt, würde ich sagen, also aus Korpulenzgründen. Also mit dem Hockey spielen. Dass ich drüber rede, war jetzt eine gute Sache. Was also, haben Mama und Papa zu dir gesagt?
Ja,
was du?
Also ich glaube, bei mir war das genau gleich wie beim Gordey. Das Abitur war eigentlich ganz, ganz, ganz oben.
Mhm.
Weil, ja, wie gesagt, Schule auch sehr, sehr wichtig ist für meine Eltern. Die sind ja damals auch kurz nach 2000 nach Deutschland gekommen. Aus Kasachstan und ja, und deswegen war für die damals Schule auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, deswegen wollten die, dass ich auch mein Abi fertig mache. Aber ja, dadurch, dass es nicht so gut lief und ich hätte dann das Jahr sozusagen nochmal von neu beginnen sollen, dass ich die Punktzahl dann erreiche. Aber das war mir dann viel zu lang. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, noch das Jahr zu Ende zu bringen und dann habe ich mein Fachabi. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt ist mein Plan, ich glaube, der gleiche wie der von Gordy, so ein Studium von zu Hause so online zu machen. Ja, weil das auch, ich glaube, von der Zeit auch einfach gar nicht passt zur Uni und dann immer hier mit dem Training und sowas. Ja, deswegen so ein Fernstudium ist dann, glaube ich, da ganz sinnvoll.
Aber du bist nicht enterbt. Zu Hause. Also Mama und Papa haben dich noch lieb.
Ja, ja.
das ist ja auch wichtig.
Also ich meine, wir erschrocken
hehre Ziele,
geguckt,
das stimmt, er hat erschrocken geguckt. Das.
Ja, ich glaube, wir haben das alle ganz, ganz gut hingenommen. Also vor allem ich, weil ich hatte
du konntest damit leben, nicht mehr in die Schule zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Das war schon sehr, sehr anstrengend.
Aber du bist auch nicht enterbt, Mirko, weil du nicht Rechtspfleger geworden bist.
Nein, 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 nein. Also,
das freut mich.
Ich hab auch mein Studium verbockt, das kommt ja auch nochmal dazu. Ich habe irgendwie ziemlich viele Semester ja, studiert super. Und das mit dem anderen hat gereicht.
Ich habe es gerade bis zu 10 Semester habe ich geschafft.
10 Semester und dann bist du ausgestiegen, oder?
Nee, ich habe einen Abschluss gemacht. Aber Bachelor, also 10 Semester für einen Bachelor sind schon auch viel. Guck, wo ich, aber siehst du, ne?
Ihr seht, liebe Leute da draußen, also ihr habt tatsächlich sehr harte Charaktere hier am Mikrofon, nehmt euch kein Vorbild an uns, es sei denn, ihr wolltet Hockey-Profi werden. Und das ist aber für euch eingeplant. Lass mich die Frage noch stellen, dann kannst du weitermachen, mein Lieber. Hockey-Profi muss sein, oder? Jetzt.
Also jetzt. Also
wenn man so weit ist,
jetzt,
oder?
Jetzt auf jeden Fall.
Ja, wir haben ihn jetzt auf, erstmal haben wir die Hand drauf.
Kollege Geiger?
Ja, ich glaube auch.
Genau. Aber ihr seid doch bescheuert, ihr wisst, ihr verdient nicht genug Geld, um hinterher reich zu sein. Ihr macht euch einen Körper kaputt. Was kann man noch?
Jetzt hören wir mal bitte auf, die Beine rauszuquatschen.
Was, nein, aber ganz, nein, ist ja auch Quatsch. Aber was fasziniert an diesem Job? Warum will man das unbedingt werden?
Ich glaube, der größte Faktor ist einfach Spaß. Weil das ist halt einfach, also ich glaube, da draußen gibt es noch so, so viele Jungs, die davon noch träumen, rüber bis heute Profi zu werden. Weil das einfach, klar, das ist eine Arbeit und die ist auch nicht leicht. Aber ich glaube, das ist besser als so morgens um 5 auf dem Bau zu gehen, bei Regen Steine schleppen, ist ja auch nicht cool. Und hier bist du dann halt mal 3-4 Stunden halt kurz in der Halle, lachst du ein bisschen kurz mit den Boys und dann fokussierst du dich für 2-3 Stunden halt, solange das Training geht. Ja gut, ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich der Sommer.
Ja.
Weil, also, das ist wirklich sehr, sehr bodenlos. Vor allem,
weil man so viel arbeiten muss.
Ja,
also vor allem, Sommer,
vor allem bei Frank Fischöder, das muss man ganz kurz sagen.
War echt,
der Typ ist echt eine Legende.
Also da habe ich
sein Sommertraining ist, ich glaube, kurz vorm Kotzen jedes Mal.
Also ich habe vorletztes Jahr, als Frank Fischöder gekommen ist, nach dem ersten Sommertraining, ich habe zu Hause geweint. Also ohne Spaß, ich habe geweint, weil ich nicht wusste, wie ich das überleben soll.
Nein, also zum Glück bin ich da jetzt raus, weil das ist jetzt mein letztes Jahr DNL. Also der Gordy hat ja noch theoretisch ein Jahr DNL. Ich weiß nicht, wo er das Sommertraining macht, weil der hat ja noch Schule. Und hier ist ja das Sommertraining dann immer morgens. Und
ja.
Dann passt das beim Frank immer, dann, weil das ist dann immer, ich weiß nicht, so 6 Uhr oder so. Also passt das für ja.
Letztlich ist es aber auch
6 Uhr morgens, wohlgemerkt.
Ja, ja, ja. Also das ist schon Schinderhannes. Also da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Der Punkt ist nur der, hast du am Ende des Sommers, also du hast am Anfang geweint und am Ende hast du gemerkt, wie sehr es hilft?
Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, wie viel Sommertraining eigentlich bringen kann. Mhm. Es ist zwar trotzdem so, dass wenn man das erste Mal nach der Sommerpause aufs Eis geht, man ist trotzdem kaputt, also man kann die ersten 5 Minuten gar nicht. Aber es ist halt so, weil Belastung einfach anders ist im Sommer als auf dem Eis. Aber nach ein paar Wochen, wenn man drin ist, dann merkt man auf jeden Fall, so, das ist ein Weltenunterschied vor dem Sommer und nach dem Sommer.
Ja.
So am Ende der letzten Saison und am Anfang der neuen Saison, das wirklich.
Daniel, du hast gerade gesagt, der größte Faktor ist Spaß. Jetzt wissen wir aber alle auch, dass wir gerade im Profisport, dass es da nicht primär um Spaß geht, ja, sondern um andere Dinge, um Ergebnisse, um ja auch nackte Zahlen. Ihr müsst auch gucken, wo ihr bleibt. Mirko hat es gerade gesagt, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht Milliardäre in dem Sport, vielleicht noch nicht mal Millionäre.
Ja, leider nicht.
Also ich hoffe noch auf eine NHL-Karriere für euch beiden. Dann habt ihr noch eine realistische Chance. Für Gordy vielleicht in der KHL, wenn er das gut macht, keine Ahnung, ein bisschen Euros verdienen. Aber
nee, ich sag's bitte nochmal, lass die Jungs bitte einfach erstmal hier.
Ja.
Dann gucken wir mal. Aber gab es, vielleicht doch die Frage an euch beide einfach, gab es Momente, wo ihr schon auch gemerkt habt, okay, das ist jetzt hier auch nicht mehr nur Spaß, abgesehen natürlich von der Schinderei, aber ja, letztlich ist das ja dann doch auch nicht lebensentscheidend. Ne?
Also bei mir war das so, das erste Mal, wo ich wirklich so realisiert habe, dass es wirklich ernst ist, weil natürlich, ich habe mich gefreut, dass ich hier mit trainieren und spielen darf, aber als mir meine Eltern gezeigt haben, in das Spiel in Mannheim, wie viele Leute vor der Eishalle stehen, und dann hatte ich ein Gespräch auch mit meinem Vater, dass Leute freuen sich die ganze Woche auf das Spiel, um uns mäßig, also jetzt nicht unbedingt uns beide, ja, noch nicht, aber so, um uns zu sehen, halt unsere Mannschaft, wie wir spielen, Leute freuen sich ganze Woche drauf und das ist wie so ein, ja, Feiertag mäßig.
Ja,
ja,
würde ich auch sagen.
Das ist halt, das gibt so viel Motivation, dass man das zu seinem Job machen kann. Also das finde ich so eins der...
Spürt ihr Druck in den Situationen?
Von den Fans oder von generell?
Generell.
Ja, also ich glaube, Druck hat man immer, oder?
Na, wir beide jetzt gerade nicht. Also bei den einigen, die getoastet werden, seid ihr, ne? Also
das, ja, kommt drauf an. Also es gibt ja auch Leute, die stellen unsere Art der Gesprächsführung und.
Ja, aber die haben ja auch recht. Also, ja, ja. Das muss man leider sagen. Entschuldige, wir wollten dich nicht unterbrechen.
Ja, ne? Also ich glaube, es kommt auf die Rolle an, die man hat im Team. Ja, wenn du jetzt geholt wirst, um pro Spiel 2 Tore zu schießen und das dann halt nicht tust, dann hast du schon Druck, würde ich sagen. Aber ich glaube, als junger Spieler, klar, Druck von den Teammates, die halt deinen Platz wollen, den du vielleicht gerade hast, aber den jemand anders gerade möchte, das zu verteidigen und dann da konstant Leistung zu bringen, ist also klar ist das nicht einfach, aber ich glaube, darum geht es dann am Ende des Tages, um deinen Platz zu verteidigen. Und wie du gerade gesagt hast, klar, Spaß, aber dann wird es auch irgendwann auch mal halt ernst. Und ja, also bei mir war das so, dass ich das gemerkt habe, weiß nicht, ich glaube so vor 2-3 Jahren vielleicht, wo ich dann auch schon wirklich so, okay, realisiert habe, ja, ich habe jetzt schon so viel Zeit da reingesteckt, weil ich habe mit 4, glaube ich, das Schlittschuhlaufen gelernt. ja, und man hat halt so viel Zeit, so viele Turniere, so viele Fahrten. Auch ich bin ja auch immer teilweise, bis ich 13 war, noch jeden Tag nach Iserlohn zum Training gefahren. Das sind 1 Stunde und 20 Minuten. Dann ist halt Mama nach Hause gekommen, direkt von der Arbeit zum Training los und Hausaufgaben und dann auch im Auto. Und zum Glück hatte ich noch 2 Jungs, die damals auch noch hier waren, mit mir im Nachwuchs. Dann haben wir uns immer dann die Fahrten so durch 3 geteilt manchmal. Aber dann trotzdem, ja, das war hart. Und ja, dann irgendwann hat man halt gemerkt, okay, man tut das nicht mehr so aus Spaß, sondern man tut das schon so, dass es der Traum zum oder das Hobby zum Beruf wird. Ja, und ich glaube, darum geht's eigentlich.
Also Punkt mit Eltern spielt bei mir richtig große Rolle, weil wenn ich so überlege, ich mache das nicht, weil ich so viel Arbeit reingesteckt habe, sondern die Zeit, Geld, Emotionen, was meine Eltern da reingesteckt haben. Wirklich Urlaube, auf die sich meine Eltern verzichtet haben, um mich in irgendein Camp zu schicken oder sowas. Natürlich Geld, Zeit, also was meine Eltern da reingesteckt haben, damit ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin, ist wirklich beeindruckend. Also und ich will das auch machen, um meine Eltern glücklich zu machen, damit die auch sehen, ja okay, es hat sich gelohnt.
Ich finde das total interessant, dass ihr in euren jungen Jahren, in denen ihr ja noch unterwegs seid und so flapsig wie die beiden auch sein können, das ansprecht.
Yep.
Weil das ist vielleicht im Hockey, das muss man all denen irgendwie auch vermitteln, die das vielleicht aus anderen Sportarten kennen. Ja, auch ein Fußballpapa kümmert sich intensiv. Aber der fährt den Jungen, wenn er in Iserlohn spielt, vielleicht mal in Westfalen rum, wenn er wirklich großartig unterwegs ist.
Ja.
Aber je nachdem, aus welcher Pampa du kommst, und du hast es ja gesagt, mit Münster, das ist einfach ein enorm langer Weg. Klar. Und da ist so viel drumrum nicht. Und das alles zu machen und das teure Geld, weißt du, Fußballschuhe, weiß nicht, kostet 60 Euro für einen Jungen, aber da ist dann eben ein großer Unterschied. Interessant, dass euch das auffällt, jetzt schon in den jungen Jahren, weil dann müssen Mama und Papa wirklich viel richtig gemacht haben an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Also man ist auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Ich glaube, nicht dankbar genug manchmal. Und
Ach, damit können die umgehen. Die wissen auch, dass werd mal 5 Jahre älter, dann geht das alles wieder. Das ist das Gute daran, weißt du, wenn man älter wird wieder, dann ist auch so das Verhältnis zu Mama und Papa wieder noch mal ein bisschen besser. Wenn das gut läuft, das kommt schon wieder.
Ja.
Erlebt Felix heute auch. Geht gerne mit den beiden essen. Oder Mama kocht gut. Das läuft schon.
Beides. Tatsächlich letzteres noch lieber.
Ja.
Aber das nur am Rande. Aber ich find's auch beeindruckend. Daniel, bei dir weiß ich es ja auch, dass deine Eltern häufig bei den Spielen auch sind, wenn es dann passt.
Nicht nur meine Eltern, also meine Schwestern auch beide. Mein Schwager, mein Neffe, der ist jetzt fast 2, der ist auch auf jeden Fall auch immer da.
Stimmt, der war auch schon mal mit auf dem Eis, ne?
Ja, der
nehme ich läuft auf einmal mit dem Kind da rum, ja. Da habe ich so gedacht, okay, das ist auf jeden Fall nicht seiner.
Das ist noch nicht meins, ne. Ich bin noch nicht so weit. Nein, auf jeden Fall, ja, größten Supporter, meine Mama, Papa, Schwestern, Schwager, Neffe, meine Freundin auch mittlerweile. Ja, also da ist man auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für, wie gesagt, und das sollte man auf jeden Fall auch sehr, sehr wertschätzen.
Wer sind eure größten Ratgeber, wenn's Papa bei dir?
Egal, was ich habe, Papa gibt mir immer den besten Rat, glaube ich.
Warum auch, Papa
und auch den so, ehrlichsten.
Ja. Warum macht Papa das so richtig gut?
Ja, weil ich glaube, weil er einfach, oder Mama, oder weil generell Familie, aber so, wenn ich mal was brauche, gehe ich halt meistens zum Papa, weil der ist immer der ehrlichste Mensch. Und ich glaube, der ist wirklich der, der will, dass du vielleicht, also, dass du besser wirst als er selber vielleicht auch. Und dass du das Maximale rausholst von dir. Und ja, ich glaube, dass es auch so ein bisschen sich für ihn auch halt auszahlt, die Arbeit, die er da eingesteckt hat. Aber ich glaube, ihm geht es mehr darum, dass es mir und generell meiner Familie so gut wie möglich geht. Und ich glaube, der ist da immer, also ich weiß, dass er da immer ganz, ganz ehrlich ist. Und deswegen frage ich immer Papa.
Wie ist es bei dir?
Ja, also wenn ich Fragen habe, dann gehe ich zu meinem Vater. Meine Mutter ist sowieso immer dabei, aber so mein Vater redet dann halt immer. Und bei ihm ist auch so, er hat halt die Erfahrung, weil mein Bruder Eishockey gespielt hat. Mhm. Der ist jetzt mittlerweile 30 und spielt seitdem 14 oder 15 ist nicht mehr. Da hatte er schon Erfahrung. Und so von meiner Seite will ich auch das auf jeden Fall schaffen, weil es kommt mehr von meinem Vater, dass ich und mein Bruder Eishockey gespielt haben. Und weil mein Bruder früh aufgehört hat, möchte ich das auch aus dem Grund weitermachen, damit mein Vater auch
stolz sein kann auf seine Nummern und dass das funktioniert. Wir haben vorhin, da habe ich dich, habe ich das schon angedroht, dass wir da nochmal zurückkommen an den Punkt.
Ja.
Wenn man Vertrauen bekommt, wie spürt man dieses Vertrauen? Also, weil es gibt so eine Mannschaft, da ist ein neuer Trainer drin, der muss erfolgreich sein am Ende des Tages, weil machen wir uns nichts vor. Natürlich ist das Entwicklung für junge Spieler, die weiterkommen sollen. Aber es ist auch ein Ergebnissport.
Ja.
Das ist das Traurige, gerade für junge Leute in dieser Geschichte. Und wie hat Stefan es bei euch geschafft, dieses Vertrauen zum Ausdruck zu bringen? Klar, über Eiszeit, das ist die einfache Antwort. Aber ist das noch mehr? Oder die anderen Coaches?
Ich glaube auf jeden Fall, das Größte, was man dann noch sieht, ist die Eiszeit, das Vertrauen. Aber ich glaube auch, also in den wichtigen Situationen, das sieht man noch immer, also bei mir war es jetzt so, dass ich in der DNL zum Beispiel, wenn es mal knapp wurde und wir mussten ums Überleben Tor schießen oder halt verteidigen, dann hat der Fischi eigentlich Wilmisch und Rugadei zuerst draufgepackt. Und ich glaube, daran kann man das eigentlich ganz gut messen. Jetzt kommt man hoch in den Profibereich und ist noch sehr jung, da ist dann natürlich Vertrauen was anderes. Vielleicht, wenn es mal gerade so knappes Spiel ist und steht 2-2 und du kommst dem letzten Drittel halt nochmal drauf, um halt so als vierte Reihe den anderen Reihen Luft zu verschaffen und da dann halt in diesen wichtigen Situationen die einfachen Sachen richtig zu machen, zum Beispiel jetzt kein Turnover dann in der blauen Linie, dass ein Konter gegen dich läuft oder sowas. Und ich glaube, wenn der Coach dich dann bei so einer Situation drauf lässt, dann weißt du, der hat auf jeden Fall Vertrauen in dich. Weil wie gesagt, es geht um das Ergebnis am Ende des Tages. Und wenn er dich dann drauf lässt, wie gesagt, in so einem knappen Spiel, dann weißt du auf jeden Fall, der vertraut dir und ich glaube,
Also Spielzeit ist natürlich eine Sache, aber dann kommt es halt drauf an, in welchen Situationen du diese Spielzeit bekommen hast, wie Daniel auch gesagt hat. Wenn man zum Beispiel 5 Minuten, nehmen wir mal 5 Minuten Spielzeit, jetzt wo wir gegen Köln verloren haben, sind nicht die gleichen 5 Minuten Spielzeit, wie wenn ich die 5 Minuten gegen Bremerhaven bekomme, als es bis zum Penaltyschießen gekommen ist. Da hat der Janne mich bei 4 gegen 4 aufs Eis geschickt. Ich war überrascht, also positiv überrascht. Das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass er Vertrauen in mir hat, also dass er mir vertraut und sowas zeigt halt auch, ob der Trainer dir vertraut oder nicht.
Wie ist das mit Kommunikation? Quatscht ihr eigentlich relativ viel mit den Coaches? Heißt, einerseits mit Stefan, aber das ist immer natürlich nochmal eine andere Rolle als Cheftrainer. Und mit den Co-Trainern, wie muss man sich das vorstellen?
Also bei mir ist es ja so, weil ich Forward bin, der Toni, der ist ja für uns verantwortlich. Mhm. Und dann quatscht man dann am nächsten Tag mit ihm eigentlich mehr darüber. Und Stefan ist halt auch klar dabei, meistens, aber ich glaube, also bei mir persönlich ist es halt so, dass ich sehr viel mit Toni rede auch und auch Video mache, weil ich glaube, Video ist eigentlich das Beste, was man so machen kann, weil man dann halt gefühlt jede Kleinigkeit sieht, weil von oben ist das nochmal was ganz anderes. Ja, und Kommunikation und Feedback ist für mich persönlich auch sehr wichtig, sowohl negativ als auch positiv. Wenn man zum Beispiel beim Positiven, wenn man da positives Feedback kriegt, was nicht selbstverständlich ist, dadurch kriegt man halt auch mehr Selbstvertrauen und traut sich mehr Sachen zu, dann beim Spiel oder sowas. Ja, so, also Kommunikation ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr wichtig.
Ja, und also es wird meiner Meinung nach sehr viel kommuniziert, sei es Spielsituationen. Vor jedem Spiel haben wir sogar privat Meetings mit den Coaches über die letzten Spiele, was man besser machen kann. Ja, halt die Spielsituation. Aber auch nicht nur Coaches, sondern zum Beispiel mit dem Franz Fritzmeier rede ich jetzt nicht wirklich oft, aber er kommt ab und zu selber zu mir und fragt, wie es mir geht, so wie ich mich hier fühle. Und das spielt auch eine große Rolle, um das Gefühl zu bekommen, dass man hier willkommen ist, dass man so, also damit man sich wohler fühlt.
Und man darf halt nie vergessen, auch wenn die Jungs das so erzählen und für viele das so selbstverständlich scheint.
Ja.
Das ist es nicht.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Das ist genau der Punkt.
Natürlich wird mit den Jungs gesprochen. Natürlich. Nee, ich habe auch schon Situationen, sagen wir mal, selbst miterlebt jetzt natürlich nicht, aber davon gehört, verbrieft, dass es so ist, dass auch gerne mal gerade die Jungs, die 19-, 20-Jährigen, vor versammelter Mannschaft angegangen werden, um irgendwie Stärke zu demonstrieren von Coaches, wo ich jetzt nicht sagen muss, dass das nicht die feine englische Art ist und dir jetzt auch nicht wirklich Respekt verschafft vor so einer Mannschaft. Wie gesagt, das ist jetzt kein Fall aus unserer Vergangenheit, aber kriegt man schon mal mit.
Ich dachte.
Das hast du jetzt gesagt, aber ich spiele da jetzt auf nichts Konkretes an, sondern das geht definitiv auch. Wenn ihr dann in den Situationen auf dem Eis steht, speziell bei Gordi zum Beispiel, ich glaube, es war jetzt gegen Nürnberg, Hussimus verletzt raus, am Ende hast du halt fast 10 Minuten Eiszeit, weil du halt ganz normal als Teil dieser Rotation dann spielst und da macht man Fehler, logisch. Und ihr beide und gerade junge Spieler sollen auch Fehler machen. Wie geht ihr damit um im Spiel und wie wird dann auch im Anschluss damit umgegangen?
Also wenn man einen Fehler macht, ist das auf jeden Fall, also es hilft, wenn der Trainer dir dann sagt, ja, alles gut passiert, so trotzdem halt positiven Feedback zu bekommen. Aber es ist halt sehr große Kopfsache, weil meistens Fehler, die passieren, sind gar nicht schlimm. Und wenn man sich das Spiel anschaut, alle machen Fehler, nur weil wir noch nie so viel Erfahrung hier haben, machen wir uns mehr. Also ich rede jetzt von mir. Yeah. So, ich weiß nicht, wie das
funktioniert. Geiger macht keine Fehler.
Ja. Leider schon. Also ich mache mir viele Gedanken drüber, wenn ich mal einen Fehler mache. Aber so, wenn der Trainer dann sagt, ja, nicht schlimm ist und mich danach trotzdem aufs Eis schickt, dann gibt das trotzdem mehr Selbstvertrauen.
Ist das ein Lerneffekt? Also stellt da auch eine gewisse Entwicklung ein, dass man eben sagt, okay, ich muss eigentlich auch Fehler machen und dann geht es eben darum, das beim nächsten Mal besser zu machen und das eben nicht so schwer zu nehmen?
Ja, also je mehr Fehler man macht, desto mehr lernt man auch draus und irgendwann merkt man auch, dass Fehler, die früher, also bei denen man früher sich gedacht hat, ja, wie soll ich danach noch spielen, eigentlich gar nicht so schlimm sind. Und später kann man viel einfacher, nachdem man einen Fehler gemacht hat, weiterzuspielen.
Ja, ich glaube, bei mir ist es auch, also ich bin auch sehr, sehr großer Nachdenker. Ich denke.
Ist gerne, nicht gut in der Sportart eigentlich, ne?
Leider, leider überhaupt nicht. Das, also ich wäre manchmal lieber so ein scheißegal Typ, der sich so einfach denkt, ja, okay, dieser Wechsel so und nächster Wechsel ist halt neu. So sollte man auch eigentlich denken.
Kann man das lernen eigentlich? Also
ich glaube.
Also das kommt mit der Erfahrung, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Und vor allem, weil wir noch jung sind, also klar sollte man sich als junger Spieler lieber nicht zu große Fehler halt leisten, weil wir, wie gesagt, der Konkurrenzkampf im Team sehr, sehr, auch sehr, sehr groß ist. Und ja, wenn man dann halt so einen Patzer macht, der eigentlich gar nicht sein muss und dann im schlimmsten Fall halt auch noch zum Gegentor führt, und wenn du dann noch Pech hast, dass das dann der Siegtreffer war, dann hast du halt die Arschkarte gezogen, leider. Aber ja, wie gesagt, man sollte sich nicht dran festnageln jetzt an einem Fehler und die ganze Zeit darüber nachdenken, weil ich glaube, dann bist du halt in so einem Hamsterrad und machst halt den nächsten Fehler und den nächsten und den nächsten und dann hört es irgendwann gar nicht mehr auf. Und ja, ich glaube, es ist, also ich spreche da jetzt für mich, es ist halt sehr, sehr schwer, danach wieder da rauszukommen, obwohl es halt, ja, ich würde jetzt sagen, es ist nicht so deep.
Von außen betrachtet nicht, ne? Aber wenn man in dem Moment drin steckt, ist das wahrscheinlich gerade, ja, das Schlimmste.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, das Schlimmste ist dann, wenn dein Coach dann gar nicht mehr mit dir redet. Und dann denkst du dir, scheiße, was denkt er jetzt? Und dann, ja, wie gesagt, also klar sind Fehler da, um sie zu machen und dann daraus zu lernen und besser zu werden, aber ich glaube, man sollte sich keine zu großen Fehler halt erlauben.
Wie ist das gerade in dieser aktuellen Mannschaft auch?
Ja.
Also, weil Coaches sind das eine,
ja,
die Teamkollegen ja auch das andere. Also, ihr beide habt in dieser Saison schon Dinger gemacht, wo ihr hinterher gesagt habt,
auf jeden Fall.
Doof, ja, ganz doof. Wie sind die Jungs damit umgegangen?
Komplett, also komplett positiv.
Also, ich finde die Mannschaft wirklich toll. Also, ja, hier, das ist halt nicht so, wie wenn das bei Berlin oder Mannheim wäre. Hier ist das viel, ich sag mal, entspannter. Also die Jungs reagieren viel positiver. So, keiner scheißt dich an. Leute sagen, ja, komm, passiert. Nächster Wechsel besser. So, also ich finde es sehr gut hier.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Auf jeden Fall. Die Jungs sind immer positiv drauf, selbst die Phase, wo es diese Saison leider nicht so gut lief, eine Zeit lang, hat auf jeden Fall jeder versucht, immer positiv zu bleiben und auf jeden Fall hat sich niemand gegenseitig halt irgendwie runtergezogen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, vor allem für so eine Charaktermannschaft wie wir. Ich glaube, wenn man da negativ ist und das sich dann verbreitet, dann kann das ganz schnell halt in die falsche Richtung laufen. Deswegen glaube ich, dass wir auf jeden Fall auch Glück haben mit unseren Teammates, weil die auf jeden Fall sehr, sehr positiv sind, sehr, sehr hilfreich auch, dem mal einen Tipp geben auch und ja.
So wird man besser am Ende. Ne?
Auf jeden Fall.
Ein letztes Thema noch, was ich gerne ansprechen würde mit euch. Die Frage immer, was unterscheidet eigentlich ein Leon Dreiseitel von irgendeinem anderen Spieler? Ich habe dann immer gehört von klugen Menschen aus dem Eishockey, die mir gesagt haben, genau das Thema, was ihr angesprochen habt, weitermachen,
ja,
nicht zu sehr drüber nachdenken. Ist es diese mentale Stärke, die jetzt gar nicht mal auf Talent bezogen, aber die dann den Unterschied ausmachen kann? Was glaubt ihr im Hinblick auf absoluter Topspieler und eben Spieler, der es an diese Position nicht schafft?
Ja, ich glaube, es ist Kopfsache alles. Ich glaube, wenn es ins Rollen kommt, dann rollt. Und dann hast du auch Confidence, also Selbstvertrauen. Ja, und wenn es dann halt einfach die ganze Zeit weiter klappt und du auch irgendwann dann merkst, okay, ich kann das und ich mache es einfach. Ich glaube schon, dass die Kopfsache da eine sehr, 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 sehr große Rolle spielt.
Ja, weil es läuft ja nicht immer alles perfekt und Leute, bei denen es eine Zeit lang gut lief, wenn es bei denen mal nicht klappt und die dann aufhören oder was weiß ich, also das zieht dann auf jeden Fall runter und Leute, die dann nachdenken, ja komm, ich mache jetzt besser, ich arbeite jetzt härter, so dann dadurch wird man noch besser. So, es kommen Verletzungen, je nachdem wie Leute mit den Verletzungen umgehen können, Es ist halt, also sehr viel hängt vom Kopf ab.
Wir sind gespannt, wie er das macht. Was muss der Gordy noch lernen, damit er ein richtig guter Eishockeyspieler wird?
Und wir stellen die Frage gleich umgekehrt.
Ja, genauso, natürlich. Ne? Ja, ja. Er hat nur die Zeit, mehr drüber nachzudenken.
Boah, also ich glaube auf jeden Fall, Gordy ist ein sehr talentierter Spieler auch. Also sein Spielwitz ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Er hat viel Confidence mit der Scheibe.
Das blitzt jetzt inzwischen auch bei uns manchmal auf. Ich erinnere mich da an einen Alleingang gegen Nürnberg, wo er dann zweimal aussteigen lässt. Der hat einen verdient gehabt.
Ja, 100%. Also auch sein Debüt, finde ich, hat er auf jeden Fall super gemacht. Ja, ich finde, ja, wie gesagt.
Du mein Herz?
Nein, Gordy ist auch, wie gesagt, zweikampfstark, ist auch wichtig als Verteidiger. Vielleicht sollte er noch ein bisschen an seinem Schuss arbeiten von der blauen Linie.
Ja.
Nein, aber.
Sagt er auch sofort ja, weiß ich
nicht. Nee, 100% sagt mein Vater auch.
Ja, aber sonst, wie gesagt, Spielwitz ist auf jeden Fall da bei ihm. Er traut sich Sachen zu, hat Confidence und kommt mal echt mal so rüber, als ob er diese Scheißegal-Mentalität hätte, die viele wahrscheinlich sehr gerne haben würden. Aber ja, cooler Typ auf jeden Fall.
Andersrum, was ist beim Geiger? Was muss der noch? Was macht er gut, was muss er besser machen?
Ja, also gut, das haben auch die Jungs bei der U20 gesagt, so mäßig dein Playmaker-Spielstil ist wirklich so Top-Level. So wirklich jetzt bei der ersten Mannschaft mit weniger Selbstvertrauen, was du auf jeden Fall haben solltest,
ja.
So wie du spielst, merkt man das nicht so viel, aber wenn du mehr Selbstvertrauen hättest, dann könntest du halt wirklich bis nach ganz oben schaffen, sage ich, weil so dein, wirklich, du bist ein Paradebeispiel von einem Playmaker, sage ich.
Und wenn wir ehrlich sind, ihr verbringt schon eine Menge Zeit miteinander, ne?
Boah, also Gordy und ich, ich weiß nicht, kennen tun wir uns jetzt wie lange, ich glaube, also
zwei?
Ja, also so wirklich kennen vielleicht seit 2 Jahren, den Sommer auch eigentlich sehr viel zusammen verbracht, auch mit Ole Blomkamp, der jetzt leider nicht mehr hier ist, der ist nach Krefeld gewechselt, der hätte eigentlich auch hier bleiben sollen.
Bei der ersten?
Ja, immer mit Leon Bussmann, der auch hier war, und halt noch ein paar Jungs aus der DNL. Aber ja, Gordy und ich, wir verbringen schon viel Zeit zusammen. Bus, Kabine, Freizeit.
Vor allem, wenn es mal ab Mai so weit ist, dass wir zusammen wohnen, also WG.
Ja, ja, stimmt.
Da wird das nochmal.
Ah,
ja, dann sprechen wir nochmal.
Oh Gott, wir werden die Adresse irgendwo hinhängen. Ne?
Wir ziehen wahrscheinlich zusammen in eine WG. Naja, das stimmt. Ja, das
vielleicht
wird.
Werde ich jetzt nicht so oft da sein, also nicht die ganze Zeit da sein, weil meine Eltern bleiben hier noch in Iserlohn eine Zeit lang. Aber das wird.
Ja, das ist gut, weil der Gordy ist auch ein sehr sauberer Mensch, also auch sehr ordentlich.
Und du?
Ich auch eigentlich.
Ja, ja. Also seine Wohnung sieht echt sauber
also,
aus.
Also, das habe ich auf jeden Fall von Mama gelernt.
auch ein ganz wichtiger Lehrer.
100%. Mama hat mir das so in den Kopf reingehämmert, dass gar nicht mehr rausgeht. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Also bei Fragen, so vielleicht übers Leben oder so, frage ich mal Papa, aber also Haushalt, nur immer Mama kochen, putzen, irgendwas, frage ich immer nur Mama.
Okay, dann habe ich noch eine Frage. Kannst du kochen, Gordy?
Oh.
Ich kann kochen.
Was gibt's, wenn es richtig lecker ist bei dir?
Oh mein Gott.
Wenn es richtig lecker sein soll, was du selber machen kannst?
Ja, selber kochen, ne? Nicht
ja, boah. Also, ich finde es halt lecker. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber halt so Nudeln mit Tomaten-Sahnesoße und dazu halt so Schnitzel.
Ich habe leider noch nie sein Essen probiert.
Was?
Das wird ja dann irgendwann mal
das
passieren
wird jetzt, auch
jetzt im Laufe des Jahres.
Ich habe sein Essen, glaube ich, auch nie wirklich
probiert. Ja, ich war auch jetzt nur einmal bei Gordy zu Hause und da hat er mir die Haare geschnitten. Also er ist auch professioneller Friseur. Das kann ich, falls jemand mal vorbeikommen will, könnt ihm gerne bei Instagram einfach mal schreiben.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe aufgehört, anderen Haare zu schneiden.
Ja, also kochen bei mir auch. Ich bin schon bei Kochen ein bisschen selbstverliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann schon sehr gut kochen. Das muss ich mal jetzt hier.
Was gibt's denn?
Also
wenn es richtig gut. Wenn du deine Freundin überzeugen wolltest von ihr, was hast du gekocht?
Ich habe ihr noch nicht so auf was vorgekommen. Okay. Muss ich ehrlich sagen.
Okay, aber wenn du dir mal selber machst, was gibt's
denn? Also wenn ich mal so richtig sage, okay, heute zauber ich mal richtig was, ich glaube, dann gibt's so ein richtig gutes Steak und so eine richtig geile Pasta so dazu. Das ist schon so mein Go-To-Essen, glaube ich. So,
weißt du, wen ich gerne mal kennenlernen würde? Die Eltern von den Hasen. Vielleicht ist das auch nochmal ein guter Podcast, den wir irgendwann mal machen können.
Die treiben sich ja häufiger hier in der Halle rum.
Nee, auch deshalb, weil wir haben mit Hockey-Eltern haben wir noch nie gesprochen übrigens. Ne?
Also bei meinen Eltern wird es schwierig, weil meine Eltern kein Deutsch können. Deswegen
meine
können leider Deutsch. Nicht. Also
da hätte ich jetzt in Anbetracht auch deiner sprachlichen Entwicklung drauf gewettet, dass das so ist. Dass die Deutsch können.
Leider nicht. Also mein Vater... So, was Arbeit angeht, kann er ein bisschen kommunizieren. Mhm. Bei meiner Mutter ist es halt ein bisschen schwieriger, weil sie mit Russen arbeitet und er weniger Deutsch sprechen muss. Und deswegen lernt sie das auch nicht. Sie versucht das, aber ist ein schwieriges Thema bei ihr. Deswegen, meine beiden Eltern sprechen nicht so gut Deutsch. Also nicht auf einem Podcast-Niveau.
Okay. Bei mir wäre das, glaube ich, gar kein Problem. Ja, Mama und Papa können eigentlich fließend Deutsch. Also klar hört man raus. Vielleicht manchmal, dass sie nicht hier geboren worden sind, aber ich glaube, dass sie das auf jeden Fall meistern würden.
Männer, ihr habt vorher so ein bisschen Zweifel gehabt, ne? Wie ihr diesen Podcast bestreiten würdet.
Ja, ich dachte, das wird mehr, ich weiß nicht, wie sagt man das? Dass wir nur rumlachen und nur Scheiße erzählen.
Nee, hat er nicht getan, ehrlicherweise.
Nur am Anfang, da aber das...
Ja, da habe ich mir keine Sorgen gemacht.
Haben Felix und ich gut gemacht.
Am Ende des Tages haben wir sie doch alle noch irgendwie gekriegt. Ne?
Wir danken euch fürs Dasein. Es war sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, dass ihr uns tatsächlich auch so ein paar Gedanken mehr mitgenommen habt. Die für vielleicht
eine Frage habe ich noch, die ich gerade gerne noch gestellt habe. Tut mir leid, aber...
Ja, ja, ich fand gerade so schön die Abmoderation.
Vorbild Mitspieler in der Kabine.
Boah.
Komm, ganz kurz, Mirko will abmoderieren.
Ja, ich glaube wirklich, von dem man sich viel abgucken kann, ist, glaube ich, Fischbuch.
Das wundert mich jetzt nicht bei einem Stürmer, bei einem Verteidiger.
Ja, also trotzdem ich würde sagen, da ich ein offensiver Verteidiger bin, Colin, aber auch das defensive Spiel von Norell ist auch wirklich Top-Niveau, deswegen gucke ich mir oft Sachen von den beiden ab.
Ja,
interessant.
Siehste, also die Frage, die konnte ich jetzt...
Nein, es ist total in Ordnung.
Tut mir leid.
Männer, ich danke euch nochmal sehr, sehr herzlich, dass ihr heute da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, aber es wäre schon geil, wenn wir irgendwann mit Eltern das machen. Finde ich gut. So, jetzt müssen wir noch den einen von zwei absolut genialen Sponsoren spielen, sonst wird er richtig böse.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
So, jetzt hat Felix wieder seinen Pömpel verloren, ja, weil er wieder irgendwas gemacht hat.
Wenn du nichts
weißt
sagen
du, der ist teuer. Also das ist.
Du musst so oft, wieder der schon abgegangen ist.
Ja, das stimmt. Das war's für diese Woche.
Schon wieder. Schade.
Ja, das war der Kindergarten-Podcast mit den Iserlohn Roosters und zwei Jungs, die. Und vier wirklich Kinder. Was zu sagen hatten. Ja,
zwei,
vier Kinder
zwei
waren
jung,
dabei.
Und zwei jung gebliebene.
So schön gesagt. Tschüss, Mirko. Bis nächste
Tschüss,
Woche.
Tschüss, Felix. Macht's gut.